Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Einen schönen guten Tag.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Große Themen im Parlament, kleine Besetzung in den Abgeordnetenreihen. Heute im Bundesrat, volles Haus. Mürrisch wurde der hochverschuldete Bundeshaushalt 79 abgesegnet. Dafür stoppten die
Die Älteren werden es erkannt haben. Ein Ausschnitt aus einer Sendung des letzten Jahrtausends. Friedrich Nowotny moderiert den Bericht aus Bonn. Diese Woche wird der Altmeister des politischen Fernsehjournalismus und danach wegweisender Intendant des WDR sagenhafte 95 Jahre alt. Ein Grund für uns, mit ihm zu reden, aber natürlich nicht nur über Vergangenes, sondern auch den Stand des Journalismus und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heute. Darüber hinaus werfen wir unter anderem in dieser Sendung einen Blick nach Tunesien, wo die Presse und Meinungsfreiheit immer mehr unter Druck gerät. Das alles und mehr bei Medias Res. Friedrich Nowotny war und ist eigentlich immer noch Vollblutjournalist und hat die ganze Bandbreite des öffentlich-rechtlichen Journalismus seit Ende des Zweiten Weltkrieges miterlebt. Unter anderem als Erklärer der Bonner Politik und als Intendant des WDR. Es waren, zumindest erscheint es im Rückblick so, übersichtlichere Zeiten, in denen öffentlich-rechtliche Moderatoren einem politikinteressierten Publikum noch die Welt eingeordnet haben. Im Falle Nowotnys auch noch mit sehr viel Ironie, die heute möglicherweise so nicht mehr gutiert würde. Zu sehr wird in aufgeheizten Zeiten jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Aber wurde die damals auch schon immer verstanden, die Ironie? Das habe ich ihn vor dieser Sendung gefragt.
Das weiß ich nicht, aber Ironie ist ein gefährliches Feld. Denn alle Menschen sind nicht in der Lage, ihr zu folgen. Das war früher so, das ist heute genauso. Aber ich finde, heute ist die Sprache insgesamt nüchtern geworden, nüchterner. Vielleicht nicht in den politischen Kabarett-Sendungen, aber ansonsten hat sich doch eine Menge geändert, auch auf dem Feld der Ironie. Es ist weniger geworden.
Ein sehr beliebtes Interview, was bis heute auch in Journalistenschulen noch gezeigt wird, ist ein Interview, das Sie mit Willy Brandt geführt haben 1972. Hören wir mal kurz rein.
War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation?
Ja.
Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können?
Doch.
Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark?
Nein.
Und Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war?
Ja.
Bis heute rätseln viele, Herr Nowotny. War das damals eigentlich abgesprochen?
Nein, es war ein Interview in Zeitnot, auf Film, nicht wie heute mit der Elektronik, da kann man ja alles machen. Aber bei Film muss man davon ausgehen, dass der entwickelt werden muss und dass das alles seine Zeit dauert. Er muss geschnitten werden, der Ton muss angelegt werden. Das war damals viel, viel umständlicher und die Zeit drängte. Die Tagesschau begann damals schon um 20 Uhr, wie seit 100 Jahren. Also machte ich einen entscheidenden Fehler. Ich sagte dem Regierungssprecher, sag dem Kanzler, eine Minute und 30 Sekunden, drei Fragen, drei Antworten. Er ging auf den Kanzler zu, sagte ihm, dass der Nowotny steht da, er hat so und so viel Zeit und das heißt, drei Fragen, drei Antworten und das Ergebnis haben Sie gerade gehört.
Die Verhältnisse damals, die scheinen jetzt aus heutiger Sicht viel übersichtlicher gewesen zu sein. Sie haben zwar gesagt, die Produktionsbedingungen waren schwierigere für TV-Journalisten, aber die politische Lage oder auch die Nähe zu Politikern war, glaube ich, eine andere. Die Hauptstadt oder die Bundesstadt Bonn war eine viel kleinere. Wie haben Sie das beobachtet seitdem? Wie hat sich der politische Journalismus inzwischen über die Jahre hinweg verändert?
Der politische Journalismus hat eigentlich immer seine Position. Aber diese Position hat sich verändert. Die Politiker sind schon jetzt die wievielte Generation seit Zusammentreten des ersten Bundestages. Also ich kann nur sagen, die Journalisten in Bonn waren der Politik näher, als es die Journalisten in Berlin waren oder sind. Das verändert natürlich die Umgangsformen auch. Hier sah man sich tagsüber. Man konnte in die wenigen nahen Wirtshäuser um den Bundestag gehen und konnte sicher sein, man traf dort immer jemanden. Das ist in Berlin natürlich anders. Politik, der Politikstil, die Tatsache der veränderten Spannungen zwischen den jeweiligen Koalitionspartnern, das ist heutzutage alles anders, als es hier in Bonn war. Bonn war politisch gesehen einfach überschaubarer.
Nun galt Journalist zu sein damals als ein sehr erstrebenswerter Beruf. Inzwischen hat er ein wenig gelitten, was man auch daran merkt, dass sich weniger junge Menschen für den Beruf interessieren, zumindest für den des Journalisten. Also irgendwas mit Medien machen möchten viele, aber Journalist werden vielleicht nicht unbedingt. Würden Sie denn, Friedrich Nowotny, heute noch diesen Beruf ergreifen?
Wissen Sie, ich bin Abonnent verschiedener Tageszeitungen. Und wenn ich mir den Wandel der Tageszeitung von gestern auf heute anschaue, dann stelle ich fest, erstaunlich, dass es noch mehrere Leute gibt, die Zeitungen lesen. Aber so viele sind es auch nicht mehr. Es ist für den Journalismus eine völlig veränderte Situation eingetreten, dank der elektronischen Medien. Heute können Sie mit einem Handy in der Hand und der passenden Ausrüstung können Sie eine ganze Menge hinter sich bringen. Follower nennt man das, glaube ich. Also Leute, die einem dauernd folgen. Und da gibt es Follower, die haben mehr Zuspruch, als es Auflagen bei den Tageszeitungen gibt. Irgendwas stimmt doch da nicht, denn die Qualität der Leute, die sich da vor ihr Handy setzen und ihre Weisheiten von sich geben, ist andere als die Qualität der Journalisten, die es in früheren Jahren war. Diese Art von Journalismus von einst, auch in einer Zeit mit hartem Volontariat, mit Jungredakteur, was war ich alles, Jungredakteur, ja. Und, das gibt's heute nicht mehr. Wo sollen die Leute das auch lernen, wenn sie mit ihrem Handy die Welt verändern können oder glauben, dass sie es könnten? Die eigentliche erste Station eines jungen Menschen, der Journalismus werden wollte, nach einer guten formalen Ausbildung, musste er sehen, dass er ein Volontariat kriegte. Als ich mich bei einer Zeitung in Bielefeld beworben habe, bekam ich die Antwort: sehr geehrter Herr Nowotny, vielen Dank für Ihren Brief. Sie sind der 498. Bewerber um die Volontärstelle. Vielleicht versuchen Sie es mal als freier Mitarbeiter. Das waren andere Zeiten als heute.
Jetzt ist ja die WDR-Intendanz neu ausgeschrieben. Was glauben Sie denn, was ein WDR-Intendant heute bräuchte als als Qualifikation?
Ich weiß nicht, ob der Text, den ich gelesen habe, ob der auf der Humorseite stand oder irgendwo. Also ein Intendant, der mit einer Automobilfirma pleite gegangen ist, weil er bei der Elektrifizierung nicht geschlafen hat, der könnte sich auch bewerben. Offenbar waren die Journalisten, die über die Jahre Intendanten waren, und Herr Buko ist ja auch mal Journalist gewesen, waren die Journalisten den Aufsichtsgremien irgendwie ungeheuerlich, unangenehm oder die wussten zu viel oder zu wenig, was weiß ich. Dass man jetzt nach einem großen Manager Ausschau hält, gleichgültig woher er kommt, das finde ich fabelhaft. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Es muss jemand sein, der den inneren Wert und die inneren Möglichkeiten von Rundfunk und Fernsehen im Kopf hat, ohne sie auswendig gelernt zu haben. Er muss wissen, was er macht, wenn er den Anstoß gibt, dies und jenes zu ändern, zu verfeinern, zu vertiefen. Das kann nicht jeder x-beliebige Manager. Auch wenn er sagt, ich bin ein intelligenter Mann, ich habe schon 3 Firmen pleite gehen lassen, ich bin ein versierter Manager in allen Lebenslagen. Aber da wird er neu anfangen müssen. Und so viel Zeit lässt ihm sein Vertrag nicht.
Sagte Friedrich Nowotny. Am Donnerstag wird er 95 Jahre alt. Indonesien befindet sich in einer Dauerkrise. Einst demokratisches Vorzeigeland Nordafrikas, steht es vor großen wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Und nicht erst seit gestern baut Präsident Kais Saied demokratische Institutionen ab und hetzt in Populistenart gegen Minderheiten, vor allem gegen Flüchtende. Ein wichtiger Pfeiler seiner autoritären Herrschaft, das Vorgehen gegen Meinungs- und Pressefreiheit. Franka Welz hat das neueste Beispiel.
Maskierte Sicherheitsbeamte in Zivil dringen am 11. Mai in den Sitz der Anwaltskammer in Tunis ein und vollstrecken einen Haftbefehl gegen die Anwältin und Kolumnistin Sonia Dahmani, eine bekannte Regimekritikerin in Tunesien. Niemand hatte erwartet, dass die Polizei sich tatsächlich trauen würde, das Gebäude zu stürmen, deshalb hält sie sich dort auf. Eine Reporterin schaltet zu diesem Zeitpunkt gerade live mit einem französischen Nachrichtensender. Auslöser für diese Aktion der Sicherheitskräfte war ein Auftritt Dahmanis in einer Fernsehdiskussion am 7. Mai. Dabei ging es um Migration aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Jemand behauptete, sie käme nach Tunesien, um sich hier anzusiedeln. Ich widersprach. Tunesien ist kein Asylstaat, sondern nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Europa. Er behauptete also, sie wollten sich hier ansiedeln. Und ich sagte, was für ein schönes Land, aus dem selbst die eigene Jugend weg will. Tunesien erlebt eine schwere Wirtschaftskrise. Viele junge Menschen sehen keine Perspektive für sich in ihrem Heimatland und wollen nur noch weg. Doch Probleme wie dieses laut auszusprechen, kann gefährlich sein. Sonia Dahmani wird in 3 Fällen auf der Grundlage des sogenannten Dekrets 54 strafrechtlich verfolgt. Wegen ihrer Kritik an der Leistung der Regierung, an den Haftbedingungen politischer Gefangener und nun auch wegen einer ironischen Antwort in einer Fernsehsendung. Das vage gehaltene Dekret 54 sieht Gefängnisstrafen von bis zu 5 Jahren vor für die Verbreitung vermeintlich falscher Informationen. Vergangenen Freitag, am 9. Mai, sollte Dahmani vor einem Richter erscheinen, kam dem aber nicht nach. Aus Angst, das Wochenende ohne Rechtsmittel in Polizeigewahrsam zu verbringen, erzählt sie. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin eine freie Frau, ich bin eine Bürgerin dieses Landes. Ich bin keine gewöhnliche Kriminelle und es kommt für mich und alle, die meine Ansichten teilen, nicht in Frage, in die Diktatur zurückzukehren. Migration wird offenbar zunehmend zum Reizthema für Tunesiens Präsidenten Kais Saied. Im vergangenen Jahr verbreitete er selbst rassistische Verschwörungserzählungen, hetzte gegen vermeintliche Horden illegaler Einwanderer. Menschenrechtsorganisationen und auch die Vereinten Nationen warfen seiner Regierung wiederholt vor, Migranten einfach in der Wüste auszusetzen. Mittlerweile scheint die Luft in Tunesien nicht nur für dort gestrandete Migranten aus Ländern südlich der Sahara dünner zu werden, sondern auch für Kritikerinnen wie die Anwältin Sonia Dahmani. Sie erfährt große Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen. Seit dem Inkrafttreten des Dekrets 54 wurden nach Angaben des tunesischen Journalistenverbandes mehr als 60 Journalisten, Anwälte und Oppositionelle strafrechtlich verfolgt. Journalisten und Menschenrechtsorganisationen kritisieren, schwammige Gesetze wie dieses zu Falschnachrichten, nationaler Sicherheit oder Terrorismus würden genutzt, um kritische Stimmen mundtot zu machen. Auch beim Thema Migration.
Aus Tunesien berichtete Franka Welz. Zurück nach Deutschland. In genau einem Monat ist wieder Zeit, dass sich was dreht. Der Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft der Männer steht bevor. Das größte Sportereignis in Deutschland seit dem sogenannten Sommermärchen von 2006. Und spannend werden nicht nur die Spiele sein. Die Fans fiebern ebenfalls der Frage entgegen, wer denn nun dann auf dem Platz stehen wird. Also, wie sieht der DFB-Kader aus? Eine Frage, die diesen Donnerstag beantwortet werden soll. Und zwar, so wie stets in der Vergangenheit, auf einer klassischen Pressekonferenz. Doch in diesem Jahr geht der DFB parallel einen anderen Weg. Michael Borgers über die neue Medienstrategie des Verbandes, bei der Social Media eine wichtige Rolle spielt.
Freunde, ich habe gemeinsam mit dem DFB eine Torte vorbereitet für Oma Lotti. Und da ist der Spieler, der für die Nationalmannschaft in der EM spielen darf, abgebildet.
Der Altenpfleger Rashid Hamid ist das. Er besucht eine Kundin, die 93-jährige Lotti. Hamid trägt das aktuelle DFB-Trikot und in der Hand einen Pappkarton.
Das hier ist eine Torte.
Ja.
Da ist ein Bild von dem Herrn, der für die deutsche Nationalmannschaft spielen darf.
So.
Gemeinsam lüften sie dann das Geheimnis. Mehr als 2 Millionen Mal wurde das Reel bereits angeschaut. Auf Instagram dokumentiert Rashid Hamid seinen Alltag als Altenpfleger regelmäßig. Und der knapp 1,5-minütige Clip mit Oma Lotti, er ist der erste, mit dem der DFB einen Teil des EM-Kaders vorab bekannt gibt. Der erste auf Social Media. Denn den Auftakt gemacht hatte zuvor bereits die Tagesschau.
Der Dortmunder Fußballprofi Nico Schlotterbeck wird in den Kader für die Heim-Europameisterschaft im Sommer berufen. Das erfuhr die Tagesschau aus DFB-Kreisen.
Gefolgt von RTL, wo Frauke Ludowig ebenfalls im Nationalmannschaftstrikot im Boulevardmagazin exklusiv den nächsten Spieler verrät.
Und der Name, der ist wirklich für viele eine Überraschung. Es ist Alexander Pavlovic.
Und ganz aktuell am Dienstagmorgen darf dann auch noch ein Radiosender ran. 1 Live, die junge Welle des WDR.
Fix mit dabei im deutschen EM-Kader ist vom Champions League-Finalisten Borussia Dortmund Niklas Füllkrug. Moin Fülle!
Moin, grüßt euch. Hi, freue mich.
Niklas Füllkrug gibt dann sogar noch ein kurzes Interview. Spieler für Spieler, häppchenweise, auf unterschiedlichsten Medienkanälen. Es ist das erste Mal, dass der Deutsche Fußballbund so vorgeht. Dem DFB sei damit etwas gelungen, was erst einmal grundsätzlich erfrischend sei, findet Jana Wiske, Professorin an der Hochschule Ansbach für PR und Sportkommunikation.
Er geht mit dem Zeitgeist, indem er auch Influencer bemüht und damit eine andere Zielgruppe anspricht. Auch das ist lobenswert.
Was ihr aber fehle, sei eine Erklärung, warum genau man sich für wen entschieden hat, so Jana Wiske.
Warum jetzt ein Pflegeinfluencer bei der Verkündung von TAR? Warum Frauke Ludowig, die was verkünden darf?
Hier hätte sich die Medienwissenschaftlerin Hinweise des DFB gewünscht, um die Entscheidungen besser nachvollziehen zu können.
Es ist jetzt eine Mischung aus, ich nenne es jetzt mal öffentliches Topschlag, Adventskalender und Überraschungsei und von allem irgendwie was. Es wirkt ein bisschen wahllos, ohne Bezug, ohne System und das kommt natürlich auch rüber und lässt viele Menschen in diesem Land auch mit Fragezeichen zurück.
Fragezeichen, die auch Oma Lotti aus dem Video von Pflegeinfluencer Rashid Hamid hat.
1, 2, 3, tada! Ja. Na, kennst du den Herrn?
Ja.
Wer ist denn das?
Na, das bist du!
Es ist natürlich nicht das Bild von Rashid Hamid auf der Torte. Mit zur Heim-EM darf Jonathan Tah von Meister Bayer Leverkusen. Aber das ist der 93-Jährigen auch eigentlich egal. Denn sie hat sichtlich Freude an der DFB-Aktion.
Michael Borgers über die neue PR- und Medienstrategie des DFB. Geld gegen Informationen. Kaum ein Klischee ist enger mit dem Mediengewerbe verbunden als der sogenannte Scheckbuchjournalismus. Dabei ist es in Zeiten der Medienkrise, die ja vor allem eine Finanzierungskrise ist, noch seltener geworden, dass Verlage oder Sender für Informationen zahlen. Zumindest in Deutschland. Verpönt ist es ohnehin und wird als unethisch betrachtet. In Australien sieht das zurzeit ein wenig anders aus, wie Andreas Stummer berichtet.
The first thing that sort of awoke me was I was in a pain. The senior staffer was on top of me.
Was there sexual intercourse going on?
Yeah, I woke up mid-rape, essentially.
Es ging um Sex, Lügen und Videos. Aussage stand gegen Aussage. Ganz Australien fragte sich, wurde eine junge Mitarbeiterin der damaligen Verteidigungsministerin spätabends im Parlamentsbüro ihrer Chefin tatsächlich von einem Kollegen vergewaltigt oder nicht? Enthüllungen gegen hohe Summen, Buchdeals und Spesenkonten. Konkurrierenden Nachrichtenprogrammen war jedes Mittel für Exklusivinterviews mit den Beteiligten recht. Auch wenn es Verleumdungsklagen hagelte, egal. Die Medien hatten ihre Story.
Now those who stood firm through it all, tell all. The truth Australia deserves to know. Exclusively on Spotlight, Sunday.
Sinkende Werbeeinnahmen und Zuschauerzahlen, aber auch strenge Whistleblower-Gesetze, die harten Investigationsjournalismus erschweren. Australiens Nachrichtenmagazine, vor allem der Fernsehprivatsender, setzen zunehmend auf Boulevard. Menschen, Schicksale, Emotionen. Das bringt zwar Quote, hat aber seinen Preis.
The story that stopped the world.
What's your name?
Your name is Claire.
Mehr als 1 Million Euro für Exklusivinterviews mit den Eltern der kleinen Cleo, die 18 Tage lang entführt war. Je 1 Million für über Wochen unter Tage gefangene Minenarbeiter, Hunderttausende für australische Drogenkuriere in indonesischen Gefängnissen, für Überlebende von Bombenanschlägen, selbst für fremdgehende Politiker. Scheckbuchjournalismus ist überall in den australischen Medien, mit allen Risiken und Nebenwirkungen.
Scheckbuchjournalismus bringt mit it a lot of problems. Deals are done as part of the transaction, where agreements are made not to ask certain questions.
Wenn für Interviews bezahlt wird, gibt es oft Übereinkommen, dass gewisse Fragen tabu sind oder die Geschichte aus einem bestimmten Blickwinkel erzählt wird, sagt Medienethiker Dennis Muller von der Universität Melbourne. Mit neutraler Objektivität hat das nichts mehr zu tun. Es bleibt die Frage, wer steuert letztendlich die Geschichte, die Medien oder der Informant?
So the question is the journalist or the media outlet in charge of the story or is the informant in charge of the story?
Die australischen Medien arbeiten mit einem freiwilligen Ehrenkodex. Scheckbuchjournalismus gilt zwar als moralisch fragwürdig, aber nicht als unethisch. Oft essentiell, um Skandale aufzudecken, aber kontrovers, wenn eine Geschichte nur eine Frage des Geldes ist. Vor allem, wenn Medienunternehmen ihren Lesern, Hörern oder Zuschauern vorenthalten, dass sie ein Exklusivinterview oder Informationen eines Tippgebers nur gegen Bezahlung bekommen haben.
We know from research that Australians are really concerned about journalistic integrity, you know, things like bias.
Studien zeigen, dass Australiern Dinge wie journalistische Integrität, Parteinahme, Objektivität und Genauigkeit nicht gleichgültig sind, erklärt Sascha Molitorsch, Medienprofessor an der Technischen Universität Sydney. Den Trend zum Scheckbuchjournalismus verfolgen Medieninteressierte in diesem Land mit Sorge.
Checkbook-Journalism, among other things, they're really important issues for Australians.
Die Melbourner Soziologin Elizabeth Dean hält Scheckbuchjournalismus für eine gesellschaftliche Grauzone, in der die Grenzen zwischen Nachrichten und Unterhaltung, ausgewogener Berichterstattung und Meinung immer mehr verwässert würden. Eine Entwicklung, für die Elizabeth Dean die australischen Mediennutzer mitverantwortlich macht.
There's a reason why people are running around trying to, you know, pay $200,000-$300,000 for a story. And that's because we're tuning in.
Warum werden immer wieder Hunderttausende Dollar für Stories bezahlt? Weil wir einschalten und damit diese Praxis belohnen. Wir Medienkonsumenten entscheiden, welche Zeitungen wir kaufen und welche Nachrichtenprogramme wir verfolgen. Also haben wir auch eine Mitsprache darin, welche journalistischen Standards wir für angemessen halten und welche nicht.
And we have a say in what we think is acceptable and unacceptable standards of journalism as well.
Doch so sehr über Scheckbuchjournalismus auch die Nase gerümpft wird in Australien, verschwinden wird er nicht. Im Gegenteil. Gerade überbieten sich die großen TV-Sender, um Hinterbliebene und Opfer des blutigen Messer-Amoklaufs von Sydney vor die Kamera zu bekommen. Medienethiker halten das für eine Milchmädchenrechnung. Je mehr Geld für Inhalte fließe, desto mehr leide auch die Glaubwürdigkeit der Medien. Und die sei nun einmal unbezahlbar.
Und mit diesem Beitrag aus Australien von Andreas Stummer geht Medias Res für heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.